Wir haben als Gemeinde, als christliche Institution sicherlich unseren Anteil daran, dass viele Menschen vielleicht gar nicht den christlichen Glauben kennenlernen. Und ich bin aber auch überzeugt, dass es eine zweite Kategorie gibt, die sicherlich ebenso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Und das hängt mit dem Text von heute zusammen. Ich bin überzeugt, der zweite Grund dafür, dass Menschen dem christlichen Glauben den Rücken kehren, hängt auch mit der Botschaft des Evangeliums zusammen. Dass schon der christliche Glaube an sich etwas in sich trägt, was Menschen abstößt, was Menschen provoziert, was auf Unverständnis stößt. Und ich habe die heutige Predigt überschrieben mit dem Titel Spannungsfeld Glaubensfragen zwischen Unverständnis und Bekenntnis. Denn wenn wir uns das Leben von Jesus Christus ansehen, wenn wir gucken, welche Erfahrungen hat Jesus denn selber gemacht, wie haben die Menschen auf ihn reagiert, dann finden wir da immer wieder Stellen, wo Menschen an ihm und seiner Botschaft Anstoß nehmen. Und von so einer Situation haben wir eben gehört. Die Vorgeschichte vor dem, was wir gehört haben, war, dass Jesus ein unglaubliches Wunder gewirkt hat. Er hat eine große Menschenmenge satt gemacht, mindestens 5000 Männer wurden satt gemacht, dazu noch Frauen und Kinder, und das alles nur mit 5 Broten und 2 Fischen. Wow, das war krass. Am Ende blieben noch 12 Körbe übrig. Jesus macht die Menschenmenge satt und natürlich folgen sie ihm daraufhin nach. Für viele Menschen war die Frage nach dem täglichen Brot eine existenzielle Frage für ihr Leben. Die haben nicht den Wohlstand gehabt, wie wir heute. Es hat ihren Alltag bestimmt, Geld zu verdienen, um satt zu werden. Nicht Geld zu verdienen, um sich irgendwelche schönen Sachen leisten zu können, um in den Urlaub zu fliegen, sondern die Menschen waren Tag und Tag darauf angewiesen, Einkommen zu haben, um sich und die Familie zu versorgen. Und an dieses existenzielle Lebensbedürfnis hat Jesus großartig angeknüpft mit der Speisung der 5000. Bei Jesus gibt es Essen, er macht die Menschen satt, einfach so. Und dann noch so eine große Menge. Das ist ein riesiges Wunder, das da geschehen ist, ganz klar. Das fanden die Leute klasse. Und sie haben gesagt, hey, dieser Jesus, der ist doch toll. Wenn der so viele Menschen satt macht, dem folgen wir mal nach. Und ich glaube, die Jünger, die haben sich gefreut. Welche Möglichkeit gab es jetzt, wo Jesus so viele Menschen anspricht und da abholt, wo ihr Lebensbedürfnis, ihr Lebenshunger ist? Sie denken sich, wow, Jesus, jetzt hast du eine Menge vor dir, die kannst du jetzt endlich erreichen, die kannst du für dich gewinnen. Das ist doch die Situation, nach der sich Kirchen und Gemeinden sehnen, die Bude voll zu haben, Menschen für den Glauben gewinnen können. Aber was dann folgt, ist erstaunlich. Ich glaube, die Jünger haben sich gesagt, Jesus, irgendwie musst du noch mal in die Lehre gehen. Du musst noch mal gucken, wie man Menschen wirklich erreicht. Das ist doch falsch, was du da machst. Du hast so viele Menschen vor dir, das ist doch die Chance, sie zu erreichen, pädagogisch, didaktisch, strategisch, geschickt die Menschen zu gewinnen. Niemanden überrumpeln oder abschrecken, sondern das Publikum Schritt für Schritt abholen und mitnehmen. Das ist doch oft die Vorstellung, wie wir vielleicht heute Menschen für den Glauben gewinnen möchten. Aber Jesus macht was anderes. Jesus knüpft an das Thema der Stillung vom Hunger durch das Brot. Er weitet das Thema des Sattwerdens aus und dann sagt er etwas über sich selbst. Dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Und jeder, der mich isst, der mich in sich aufnimmt, der wird satt. Der hat das Leben, das wirklich satt macht. Und ich glaube, die Zuhörer damals, die haben nicht wirklich verstanden, was will er denn jetzt damit sagen? Wie kommt er darauf? Eben haben wir noch Brot gegessen, er hat ganz viele Menschen satt gemacht und jetzt sagt er sowas. Und dann führt Jesus das nicht aus, was er damit meint, sondern dann schwenkt Jesus noch um von dieser Brotthematik und er sagt, wer mein Fleisch isst und wer mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Jetzt vergesst mal alles, was ihr über den christlichen Glauben wisst und überlegt. Was ist das denn für eine Aussage? Auf was für Ohren stößt das denn? Das ist die Ausgangslage, das ist der Punkt, wo unser Text in Vers 60 einsteigt und wo viele Leute gesagt haben, also Jesus, wenn du das sagst, das kann sich doch keiner anhören. Ein Aufruf zum Kannibalismus, das ist eine Zumutung, das verärgert einen, das schreckt einen doch ab. Jesus, du gehörst doch irgendwo eingewiesen, wenn du sowas verlangst. Schon die Aussage mit dem Brot, dass man so eng mit Jesus verbunden sein muss wie mit der Nahrung, die man in sich aufnimmt, das irritierte die Menschen. Das konnten sie sich nicht vorstellen, was es bedeutet. Aber diese Aussage über sein eigenes Fleisch und Blut, das ist doch völlig unvorstellbar. Das kann man doch nicht verstehen. Und auch die anderen Dinge, die Jesus gesagt hat, die werfen doch Fragen auf. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, das aus dem Himmel herabgekommen ist, dann behauptet Jesus doch, göttlichen Ursprungs zu sein, vom Himmel zu kommen. Auch das hat die Leute schon irritiert und verärgert. Sie haben gesagt, Jesus, den kennen wir doch, wir wissen doch, wo er herkommt. Wir kennen seine Familie, seine Eltern, seine Geschwister. Was erzählt er, dass er göttlichen Ursprungs ist? Das ist doch seltsam. Und dann spricht Jesus hier vom ewigen Leben, das man durch ihn erhält. Ewiges Leben, das ist doch das Maximum, wonach sich Menschen sehnen. Das bedeutet, dass du nicht verhungern kannst, dass du nicht sterben wirst. Das ist doch krass. Das ist doch, also so schön wie das klingt, aber wenn das jemand verspricht, das löst doch auch einige Fragen aus. Was meint er damit? Wie soll das gehen? Das können wir doch nicht einfach so verstehen oder nachvollziehen und sagen, ja klar, gut, wenn du das sagst, dann machen wir das mal. Nein, das wirft Fragen auf. Und das gibt Jesus selber zu. Er sagt es in Vers 60, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sie sind Geist und sind Leben. In der Übersetzung eben haben wir gemerkt, was damit gemeint ist, dass Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch rede, die sind vom Geist Gottes gewirkt. Und deshalb sind sie für unseren menschlichen Verstand nicht logisch greifbar. Das schaffen die Menschen und das schaffen wir heute auch nicht, aus eigener Anstrengung das zu verstehen. Und was Jesus hier sagt, das ist eine Beobachtung, die, glaube ich, insgesamt für den christlichen Glauben gilt. Wir haben uns in den letzten Monaten mit der Botschaft von dem Propheten Micha beschäftigt. Und wir haben gesehen, was Micha uns über Gottes Wesen aufzeigt. Und ich muss zugeben, bei allem Nachforschen darüber, wie Gott ist, völlig logisch ergreifen und Gottes Wesen in der Tiefe gänzlich erfassen, also für mich ist das unmöglich. Ich komme da immer wieder an meine Grenzen, an Fragen, wo ich nicht weiterkomme, wo ich sage, Gott, ich verstehe immer noch nicht, wie du all das zusammenbringst. Und das kann bei so verschiedenen Glaubensthemen und Fragen der Fall sein. Dass wir als Menschen versuchen, die Worte Jesu oder das, was wir in der Bibel finden, vom Verstand her versuchen zu begreifen. Das irgendwie logisch einzuordnen und ja, wir haben unser eigenes Gerüst. Wir haben unseren eigenen Glauben, unsere Vorstellung von dem, was es bedeutet, Christ zu sein und wie Gott ist und was sein Wort für uns bedeutet. Das wollen wir irgendwie in Zusammenhang bringen, auch mit unseren eigenen Erfahrungen aus dem Leben und vielleicht auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus verschiedensten Fachgebieten. Und da tun sich Spannungen auf. Wie kann das denn jetzt sein mit der Schöpfung und dem, was die Evolutionslehre sagt? Wie kann das sein, dass ein guter Gott so viel Leid in dieser Welt zulässt? Was Jesus uns sagt, was wir in der Bibel finden, ist doch eigentlich so, dass Jesus sagt, dass wir bei ihm nicht weiterkommen, allein durch logisches Nachdenken. Dass wir nicht vollkommen verstehen können, was es mit dem christlichen Glauben und mit Jesu Worten auf sich hat. So gebildet wir als Menschheit auch sein mögen, welche Errungenschaften wir in den letzten 100 Jahren auch gemacht haben, wo wir meinen, wozu wir in der Lage sind, was wir alles können und verstehen können, aber im Blick auf Gott und die geistliche Dimension des Lebens sind wir begrenzt. Da können wir nicht alles nachvollziehen. Es gibt nicht den Punkt, wo man von seinem Verstand her sagt, ah, jetzt habe ich es endlich verstanden, was Jesus damit sagt. Jetzt habe ich den Glauben kapiert und jetzt kann ich von mir aus glauben. Jetzt habe ich so lange gegrübelt und nachgedacht. Ich habe die unterschiedlichen Religionen verglichen und jetzt bin ich aus eigener Kraft in eine geistliche Dimension hineingekommen und kann den Schritt weitergehen und das geistliche Leben in Empfang nehmen. Nein, das wünschen wir uns oft. Wir hoffen, dass Menschen zum Glauben kommen, vielleicht durch gute Argumente, die es für den christlichen Glauben gibt, durch bessere Antworten, die wir meinen, aufs Leben geben zu können. Aber wie oft erleben wir auch das Gegenteil, dass der christliche Glaube Unverständnis oder auch Ärgernis hervorruft. Und das nicht wegen dem, wie Gemeinden unterwegs sind, welche Fehler in Kirchen gemacht werden, sondern dass die Dinge, die Jesus selber sagt und die der christliche Glaube mit sich bringt, Empörung und Unverständnis mit sich bringen. Vielleicht ist es der Alleinanspruch von Jesus. In einer Welt, die sagt, das gibt doch so viele verschiedene Wege. Es kann nicht nur den einen Weg und die eine Wahrheit geben. Und wenn Jesus diesen Anspruch erhebt, er ist der einzige Weg zu Gott, da stößt man vielleicht an seine Grenzen und sagt, das kann ich nicht glauben. Da ärgere ich mich drüber. Das ist doch übergriffig. Vielleicht ist es auch die Frage danach, wie ein liebender Gott Leid zulassen kann. Ist doch eine Zumutung und etwas, was im Verstand nicht nachvollziehbar ist, warum ein liebender und allmächtiger Gott dennoch so viel Unheil in dieser Welt zulässt. Und gerade wenn es einen persönlich trifft, dann kommen wir da mit dem Verstand nicht weiter. Und dass der christliche Glaube Fragen und Unverständnis mit sich bringen kann, ich glaube, das kann auch der Fall sein, wenn man selber schon lange mit Jesus unterwegs ist. Dann ist längst nicht alles im Glauben klar, logisch und immer zu verstehen. Ich glaube, es gibt für jeden Einzelnen von uns Spannungen und Fragen, die wir aushalten müssen, die wir offen lassen müssen. Punkte, an denen Jesus uns herausfordert, wo er uns auch überfordert, wo wir sagen müssen, das kann ich wirklich schwer glauben. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, wie das sein kann. Und da stoßen wir uns dran. In unserem Online-Hauskreis gehen wir gerade durch die Bergpredigt und das ist ja eigentlich der Kernstück der christlichen Lehre, was Jesus uns da bringt über das Leben im Reich Gottes. Und gleichzeitig ist das Kapitel oder sind das die Kapitel, wo uns in geballter Form so viele schwierige Aussagen von Jesus begegnen. Wenn Jesus sagt, oh, ich bin viel zu weit gewandert hier. Jetzt wisst ihr ja schon alles, das gibt's ja nicht. Wenn Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wann hast du das letzte Mal gesagt, du Idiot? Und hier sehen wir, wo wir dann landen. Das ist heftig, was uns da begegnet. Oder wenn Jesus sagt, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, frage ich, Moment mal, hast du das mal erlebt? Warst du dann glücklich? Freust du dich darüber? Ist das logisch nachvollziehbar? Ja, ich werbe immer wieder darum, dass wir Aussagen im Kontext anschauen. Und dann lösen sich oft Widersprüche und Dinge werden klarer. Aber was ich deutlich machen möchte, ist, es gibt Aussagen von Jesus, es gibt Themen und Glaubensfragen, die können wir als Menschen nicht logisch nachvollziehen. Da reagieren wir als Menschen im besten Fall mit Unverständnis und lassen es offen, aber in der Schärfe, mit der Jesus manches formuliert hat, da stoßen wir oft auch selbst schon auf Empörung und Menschen, die nicht glauben, die sehen das noch viel krasser, die wenden sich ab, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben, das ist eine Zumutung, was Jesus da fordert oder was er beansprucht, wer er ist. Und unabhängig davon, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, ob wir am Anfang des Glaubenswegs stehen, ihn gerade kennenlernen oder ob wir schon lange mit dabei sind, ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, dass wir an den Dingen, die Jesus gesagt hat, Anstoß nehmen. Vielleicht hervorgerufen durch Dinge, die in unserem Leben auftauchen, vielleicht durch Fragen, die andere an uns rantragen und wo wir merken, oh, da habe ich auch keine Antwort drauf. Das hat ein Theologe auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, auch wenn du den persönlichen Jesus in deiner Nachfolge erfahren hast, auch wenn du von Jesus besonders unterwiesen wurdest und mit ihm in enger Freundschaft verbunden bist, denke nicht, dass du niemals an Jesus Anstoß nehmen wirst. Der Glaube fordert uns heraus. Er lässt sich nicht allein mit dem menschlichen Verstand einordnen. Er lässt sich nicht immer nachvollziehen. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Jetzt haben wir uns lange damit beschäftigt, um zu sehen, dass Jesus selbst, dass Jesus mit seiner Lehre und mit seinem Leben die Quelle ist für einiges Unbehagen und einiges an Ablehnung vom christlichen Glauben. Der Grund, warum Menschen sich damals und auch heute von Jesus und dem christlichen Glauben abwenden, hängt damit zusammen, dass der geistliche Glaube nicht logisch nachzuvollziehen ist und weil Jesus selbst mit seiner Lehre und auch mit seiner Radikalität an vielen Stellen für Anstoß sorgt. Haben wir das vor Augen, dass die christliche Botschaft selbst in sich schon schwierig ist zu verstehen oder dass sie vieles beinhaltet, weshalb Menschen den Glauben ablehnen? Und dann gibt es in unserem Text aber noch eine andere Gruppe, die das Gleiche erlebt, die die gleichen Worte von Jesus hört und die doch ganz anders reagiert. Und wir kommen zu diesem erstaunlichen Bekenntnis von Petrus. Ich lese nochmal die Verse 67 bis 69. Da fragte Jesus seine 12 Jünger: Und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Also Jesus fragt die Jünger eigentlich: Hey, ihr habt das doch auch mitgekriegt. Ich kann verstehen, wenn ihr auch geht. Wollt ihr mich auch verlassen? Er fordert es ja fast heraus. Aber Petrus antwortet: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und hier kann man doch fragen, wie kommt es denn, dass die Jünger, für die Petrus hier das Wort ergreift, wie kommt es, dass Menschen auch anders reagieren? Dass sie sich nicht von Jesus abwenden, wegen all dem Unverständlichen, was er gesagt hat? Das Bekenntnis von Petrus beinhaltet zwei Aspekte. Zum einen sagt er: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Petrus drückt hier mit dieser Gegenfrage den Gedanken aus: Jesus, mal ganz ehrlich, wir haben die Alternativen zu dir geprüft. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht. Wir haben uns damit beschäftigt, wer du bist. Wir haben das verglichen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Aber niemand kommt in dem, was er beansprucht oder verspricht, dir gleich. Jesus, in den Worten von dir, da merken wir, du bist auch in deiner irritierenden Weise, auch wenn wir nicht alles verstehen, aber du bist in einer völlig eigenen Kategorie unterwegs. Jesus, du bist ganz anders. So jemanden wie dich, den haben wir noch nirgendwo anders kennengelernt oder gesehen. Was du getan hast, das ist einzigartig. Dich kann man nicht mit anderen vergleichen. Weder mit dem, was du sagst, noch mit dem, was du tust, noch mit dem, was du selber versprichst oder verheißt. Es gibt keine anderen Worte, es gibt keinen anderen Lebensentwurf, der die Verheißung in sich trägt, die du ankündigst. Das ewige Leben, das ist krass und das hält uns und bringt uns zu dir. Das ist das, was Petrus formuliert. Und dann sagt er im zweiten Teil das Entscheidende, was daraus folgt: Wir glauben und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wir glauben und haben erkannt. Sprachlich formuliert Petrus hier zwei Dinge nacheinander. Wir haben zuerst geglaubt und sind dann zur Erkenntnis gekommen, wer du bist. Vielleicht definiert das den wesentlichen und entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Die anderen haben versucht, erst zu verstehen und dann zu glauben. Sie haben gesagt: Das können wir nicht verstehen, was Jesus sagt. Da weigere ich mich. Aber Petrus und die anderen waren offensichtlich dazu in der Lage, erst zu glauben und durch den Glauben dann anerkennen zu können, dass die Worte von Jesus belastbar und vertrauenswürdig sind, auch wenn sie nicht immer zu verstehen sind. Erst der Glaube und dann die Erkenntnis. Es scheint Dinge zu geben, die Gott uns erst offenbaren muss, die er uns irgendwie vermittelt in unserem Herzen, bevor wir sie ergreifen und begreifen können. Das Glauben können, die Entscheidung für Jesus Christus, ist nichts, was wir als Menschen einfach so verfügbar haben. Nichts, was uns einfach so möglich ist, was auf ein logisches Verstehen zwangsweise folgt. Das sagt Jesus auch in Vers 65, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Gott selbst eröffnet den Weg und durch Gottes Wirken können wir Menschen zum Glauben kommen. In einer ähnlichen Situation und auf ein ähnliches Bekenntnis von Petrus sagt Jesus zu ihm Folgendes, dass er sagt: Simon, Sohn von Jona, du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist. Der Glaube ist immer ein Geschenk. Ich muss zugeben, dieses Geheimnis vom Anfang des Glaubens irritiert mich immer wieder. Das ist für mich ein Rätsel, etwas, das ich nicht verstehe. Wenn Gott möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, warum kommen dann nicht mehr Menschen zum Glauben? Wenn es sich nicht von uns Menschen irgendwie machen lässt, durch gute Argumente oder indem man den Glauben bezeugt, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan hat, was kann ich denn dann noch bewirken, wenn es doch letztlich an Gott liegt? Ich muss zugeben, das ist ein Punkt, an dem ich Gott nicht verstehe. Dass er uns zwar einerseits mit einbezieht, dass er Menschen zum Glauben führen möchte, auch durch uns, den Auftrag haben wir sollen zu Jüngern machen, aber dass wir dennoch voll und ganz auf Gott und sein Wirken angewiesen sind. Weil Glaube immer ein Geschenk ist. Weil Glaube sich nicht hervorbringen lässt, durch noch so gute Argumente, Diskussionen, ja nicht mal durch gute Erfahrungen mit Gott. Das ist eine Herausforderung, die uns hier begegnet. Und ich habe diesen Abschnitt für heute bewusst gewählt, weil wir uns in diesem Jahr miteinander auf den Weg machen wollen, dass wir gesagt haben, wir wollen das Evangelium weitergeben. Und wir müssen sagen, ja, auf Grundlage dieses Textes sind wir immer auf Gott angewiesen. Gott ist der, der Glauben schenkt. Und wir sollen den Glauben trotzdem weitergeben. Tragen, das Evangelium verkünden, zum Glauben einladen und ermutigen. Aber es lässt sich nicht machen. Es ist ein Spannungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Dass Menschen mit Unverständnis reagieren oder zu dem Punkt kommen, dass sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und es gibt ein paar Punkte, die wir aus diesem Gespräch von Jesus mit der Menge damals für uns als Gemeinde ableiten können. Das erste ist, als Gemeinde wünsche ich mir und uns, dass wir die Bibel als ganzes Wort Gottes gelten lassen. Auch wenn Abschnitte, auch wenn Passagen der Bibel und Ansprüche an uns als Gemeinden und an uns als Nachfolger Jesu, wenn sie große Fragen, wenn sie auch kritische Anfragen hervorrufen, wir wollen Gottes Wort in seiner Fülle gelten lassen, in seiner ganzen Klarheit und Krassheit, in seiner ganzen Schärfe und in dem, was es bei uns und anderen an Fragen und Verständnisproblemen hervorruft. Die ganze Bibel wollen wir als Wort Gottes gelten lassen. Das Zweite, wir wollen die Fragen, die sich daraus auch entstehen, ernst nehmen. Wir wollen uns auf den Weg machen und mit den Menschen, die Fragen haben, die den Glauben eben nicht einfach verstehen und sagen, ja, ist doch klar, das kann ich, will ich glauben, sondern da tun sich Fragen und Zweifel auf. Wir wollen diesen Fragen nachgehen. Vielleicht hast du selber Fragen und sagst, das kann ich nicht verstehen, das bringe ich nicht zusammen. Und dann bist du, dann seid ihr eingeladen, die Fragen zu stellen, dass wir dem nachgehen wollen. Kommt dann gerne auf mich zu und ich will gucken, in welchem Rahmen wir da auch Antworten vielleicht finden oder merken, das sind Sachen, das sind Spannungen, die sind normal, die müssen wir stehen lassen. Und wie können wir lernen, damit zu leben? Wir möchten auf herausfordernde, auf schwierige Fragen keine einfachen Antworten geben und billige Antworten schon gar nicht. Und vielleicht haben wir auch nicht immer Antworten. Auch das kann sein. Das Dritte ist, wir möchten Menschen ermutigen, Schritte zum Glauben zu wagen. Menschen, die an dem Punkt stehen, dass sie sagen, also vom Verstand her kann ich das immer noch nicht begreifen. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum musste denn Jesus jetzt sterben? Was hat das mit mir zu tun? Und warum brauche ich eigentlich jemanden, der meine Schuld vergibt? Ich bin mir doch gar keiner Schuld bewusst. Ich habe Argumente gehört, aber es überzeugt mich nicht. Ich kann von meinem Denken und von meinen Fragen her nicht glauben. Und damit gehört man im Text von damals und auch von der heutigen Situation, damit gehört man zu den vielen. Da bist du nicht allein, wenn du Fragen hast. Und wir möchten dazu einladen, trotzdem den Sprung in den Glauben zu wagen. Deine Argumente und deine Fragen und Zweifel ein Stück weit zur Seite zu stellen. Und wir wollen Mut machen, Schritte zu wagen, indem man dem Glauben schon ein gewisses Vertrauen vorschießt. Auch wenn der Glaube noch nicht da ist. Wir wollen zu einer Lebenshaltung ermutigen, dass wir Schritte wagen wollen, als ob. Schritte im Leben zu gehen, als ob das, was der christliche Glaube mit sich bringt, wahr ist. Wir wollen dazu einladen, so zu leben, als ob Jesus tatsächlich der ist, der er zu sein beansprucht. auch wenn viele Fragen noch nicht geklärt sind. Und das vierte und letzte, wir gehen nicht davon aus, dass Glauben einfach möglich ist. Dass man in sich so einen Schalter hat, den man einfach umlegen kann und sagt, okay, jetzt glaube ich. Sondern wir wollen davon ausgehen, dass es Personen gibt, die ernsthaft darum ringen, glauben zu können. Die sich das wünschen, aber denen Gott das Geschenk des Glaubens noch nicht gemacht hat. Wenn du jemanden kennst oder wenn es dir selbst so geht, dann wollen wir weiter mit dir hoffen. Wir wollen mit dir beten und auf diesem Weg mit dir auch mitleiden, wenn du den Glauben suchst, wenn er dir aber noch nicht geschenkt ist. Und wir wollen da auch keine billigen Antworten geben. Versuch's mal hiermit oder damit oder warum kannst du das denn nicht? Sondern wir wollen ausdrücken, an dem Punkt verstehen wir Gott nicht. Ich verstehe Gott da nicht. Gott ist doch der, der das Verlorene sucht. Er ist doch der, der möchte, dass Glauben entsteht, dass viele gerettet werden. Der zugesagt hat, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Aber wenn du zu denen gehörst, die das Geschenk des Glaubens noch nicht bekommen haben, dann wollen wir die Spannung gemeinsam aushalten. Und wir wollen hoffen und wir wollen daran festhalten, dass das Geschenk des Glaubens, und das kann ein ganz kleiner Glaubensfunke sein, dass er zu der von Gott bestimmten Zeit in dir entsteht und entflammt und der Moment kommt, wo du sagst, jetzt ist es in mein Herz hineingefallen und ich kann bekennen, Jesus Christus ist mein Herr. Das ist meine große Hoffnung, mein Wunsch für uns, für euch, für die Menschen, die wir kennen, wo wir sagen, Mensch, die begleite ich schon so lange. Von denen wünsche ich mir, die haben so viel gehört über den Glauben, die könnten doch endlich glauben, dass wir mit ihnen mitfiebern, mitbeten, mitleiden, dass sie das Zuhause finden bei Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin für dich in diese Welt gekommen, damit du ewiges Leben hast. Gott, gebe uns allen dazu seinen Segen, dass wir mit dieser Offenheit den Glauben weitertragen. Auch im Bewusstsein darauf, dass wir voll und ganz auf Gott und sein Wirken angewiesen sind. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir staunen über das, wer du bist und wie du bist. Im Rückblick darauf, was du damals getan und gesagt hast, können wir vielleicht manches schon besser einordnen als die Menschen damals, die abgestoßen waren von deiner Lehre, von deinen Worten, die kein Verständnis dafür hatten, dass du gesagt hast, dass du dich hingibst und dass wir dich in uns aufnehmen sollen, als Brot, als Fleisch und Blut. Und doch haben wir auch heute noch so viele Fragen. Wir können den Glauben nicht von uns aus verstehen und es ist ein Wunder, wenn wir sagen können, ja Herr, wir haben erkannt, wer du bist. Jesus, du siehst den Einzelnen, du weißt, wo wir stehen, du weißt, wie es um unseren Glauben bestellt ist, wo wir Spannungen haben im Glauben, wo wir uns Fragen stellen, wo wir Dinge nicht zusammenbringen können, wo wir auch Zweifel haben an dem, wie du bist und wer du bist. Und wir bitten dich, Herr, um dein Wirken in unseren Herzen, dein Wirken in den Herzen der Menschen, die dich noch nicht kennen, dass du Menschen ansprichst, anrührst und dass du Glauben schenkst, damit wir erleben dürfen, damit der Einzelne erleben kann, dass das Leben, was du schenkst, wunderbar ist und ein Schatz und ein Geschenk. Hab Dank für deine Zusage, dass du sagst, wer sucht, von dem lässt du dich finden und wer bittet, dem wird gegeben. Auch wenn wir über die Zeit nicht verfügen, wann der Moment ist, weil wir wollen an deiner Treue und an deiner Zusage festhalten. Amen.